Ich werde heute versuchen, Jesaja 24 bis 27 zu machen. Das ist so ein Abschnitt. Vom Thema her geht es um, ja, wir könnten fast sagen, um zwei Städte. Eine Stadt, die gerichtet wird und im Erdboden gleich gemacht wird und das Volk, das zerstreut wird. Und dann sehen wir aber diese Voraussicht auf den Messias wieder. Und wir sehen eine Stadt, die gebaut wird, die bevölkert wird. Eine alte Stadt, eine neue Stadt. Ein Land, das verwüstet wird und eine Rückkehr, eine Sammlung. Also ein Land, das entleert wird von der Bevölkerung und dann Land, das Volk sammelt, wo Volk versammelt wird. Sehr interessant. Also so auf dieses Zeitalter des Messias hingesprochen, dass wenn der Messias kommt, wenn Jesus kommt, dass das passieren wird. Und es gibt viele unterschiedliche Auslegungen. Manche sehen zumindest einen Großteil hier erfüllt von, historisch gesehen ist es ja jetzt die Zeit, wo die Assyrer gerade hier gegen Juda kommen, auch dann die Babylonier, wo das Volk dann in die Verbannung geführt wird. Und dann wissen wir 70 Jahre später, unter Zerubabel ist das Volk wieder heraufgezogen und Gott hat sie wieder zurückgebracht. Also eigentlich so ein Thema, was sich immer wieder durchzieht. Wir haben den ersten Exodus sozusagen, den ersten Auszug aus Ägypten, die Befreiung seines Volkes. Das Volk war in der Sklaverei. Gott hat sein Volk herausgebracht aus der Sklaverei. Dann haben wir 5. Mose 28, zum Beispiel der Segen und der Fluch, also wo Gott auch seinem Volk sagt, ersten 14 Verse lang, wenn ihr meinen Bund haltet, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr mir treu seid, dann werde ich euch segnen in jedem Aspekt eures Lebens. Und dann ab Vers 15 sagt der Herr aber dort, wenn ihr es nicht tut, wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich euch im Prinzip Fluch über euch bringen und ich werde euch genauso rausschmeißen aus dem Land, wie ich die Kananiter vor euch rausgeschmissen habe. Und Gott war sehr geduldig, hat dem Abraham gesagt, okay, das Maß ist noch nicht voll, noch 400 Jahre. Und er war auch sehr geduldig mit seinem Volk Israel. Aber wir wissen, es ist passiert und geschichtlich sind wir gerade in dieser Zeitperiode, die Zeit davor, die zur Verbannung hinführt. Und die Propheten haben ja immer wieder das Volk gewarnt und hat gesagt, hey, Leute, wenn ihr umkehrt, dann wird das passieren, was Gott schon angekündigt hat durch Mose. Und dann wissen wir, gab es eine Rückkehr 70 Jahre später aus der babylonischen Gefangenschaft. Und manche denken, dass es hierüber spricht. Und dann sehen wir was Ähnliches. Ich persönlich glaube, dass das auch immer wieder Bilder sind. Also der erste Exodus, dann dieser Exodus wieder aus Babylonien zurück. Und dann zur Zeit Jesu sehen wir was Ähnliches, wo die Juden wieder von Gott abgefallen sind, den Messias abgelehnt haben und Jesus sagt ihnen was selbes. Johannes der Täufer ist zuerst aufgetreten und hat gesagt, okay Leute, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt und tut Buße, sonst ja, wird wieder das passieren. Und Jesus hat es angekündigt, hat gesagt, es wird kein Stein aufeinander bleiben. Er hat geweint über Jerusalem, hat gesagt, ich wollte euch wie eine Glucke, ihre Küken wollte ich euch unter meinen Flügeln versammeln, aber ihr wolltet nicht. Und deswegen wird Gericht kommen. Und das ist dann 70 nach Christus durch die Römer gekommen und wieder diese Verheißung, es ist eine Verheißung, dass Gott sein Volk zerstreut hat in alle Welt. Und dann sehen wir das himmlische Jerusalem, das geistliche Zion, die Gemeinde, wo Gott wieder sein Volk sammelt, den Überrest sammelt und noch Heiden hinzubringt. und befestigt. Hebräerbrief spricht davon, das himmlische Jerusalem. Und manche denken, dass diese Stellen, dieser Abschnitt davon spricht, von dieser zweiten oder dritten Verbannung, je nachdem wie man zählen, also 70 nach Christus und dann das Sammeln in der Gemeinde, der Überrest wird gesammelt. Und dann eine dritte Meinung ist, dass es in der Zukunft passiert wird, dass es auf die Zeit vor der Wiederkunft Jesu prophezeit wird, was Jesaja hier sagt. Und ihr wisst, da gibt es eine große Debatte, hat Israel heute was damit zu tun, dass Israel 1948 wieder eine Nation geworden ist oder wieder in das Land zurückgekommen ist, ist eine heiße Diskussion unter Bibelgelehrten. Ich weiß es nicht, ob es prophetisch schon wirklich eine Erfüllung ist, zumindest von Gottes Wort. Weil zumindest die, die es ursprünglich so gesehen haben, dass es in der Zukunft nochmal passieren wird, die haben gesagt, okay, erst wird die Gemeinde entrückt, die Gemeinde muss weg sein und dann fängt Gott wieder an, mit Israel zu wirken. Dann wird Israel wieder gesammelt. Also ich weiß es nicht, ich bin persönlich, bin mir da nicht sicher. Die Verheißung Gottes ist, wenn sein Volk umkehrt, zu ihm umkehrt, dann gibt es eine Verheißung, vielleicht auch in dem Land zu sein. Vielleicht gibt es sie noch, vielleicht nicht. Ich persönlich bin ja gar nicht dogmatisch. Also eine Sichtweise ist, dass es in Jesus erfüllt ist, im Reich Gottes, diese Landverheißungen. Und andere glauben, dass es in der Zukunft nochmal, bevor Jesus wiederkommt, dass Israel nochmal eine Erweckung erlebt, auch in ihrem Land. Aber ich persönlich bin mir nicht sicher, ob wir heute sagen können, dass das Volk heute zumindest ein Anrecht hat auf das Land, weil wir wissen, Israel ist im Prinzip ein säkularer Staat und ich weiß nicht, wie viele Christen es gibt. Und zu Gott umkehren heißt heute zu Jesus umkehren. Aber wie dem auch sei, ich bin nicht dogmatisch, ihr könnt euch hier gerne eure eigene Meinung bilden. Es gibt ja ganz unterschiedliche Auslegungen. Ich wollte es nur sagen, dass ich nicht irgendwo mit dem, was ich gerade sehe, ich bin auch noch nicht am Ende, wo ich sage, okay, ich bin überzeugt von dem einen oder dem hundertprozentig, aber dass man nicht denkt, okay, das ist jetzt so, wie ich sage unbedingt. Es gibt verschiedene Auslegungen. Vieles hat auch damit zu tun, ob hier von der Erde die Rede ist oder von dem Land. Lass uns mal den Vers 1 lesen. Siehe, der Herr entleert die Erde und verheert sie und kehrt ihre Oberfläche um und zerstreut ihre Bewohner. Also wenn man das so liest, der Gott verheert die Erde, dann klingt das sehr apokalyptisch, ne? Also die ganze Welt. Interessant ist aber, dass dieses Wort Eretz ist das Wort im Hebräischen, das kann sowohl Erde als auch Land bedeuten. Und es ist interessant, in diesem Kapitel hier, Kapitel 24, ist es zumindest in meiner Übersetzung mal so übersetzt und mal so. Mal ist dasselbe Wort als Erde übersetzt, mal als Land. Eigentlich nicht wirklich konsistent, sage ich mal. Und je nachdem, ob man es als Erde liest oder als Land liest, wird man vielleicht eher zu der einen Auslegung kommen oder zu der anderen Auslegung. Ich persönlich tendiere zurzeit eher dazu zu sagen, es wäre wahrscheinlich besser, es als Land zu übersetzen, weil vom Kontext, es waren hier Gerichte über Nationen, jetzt geht es wieder um Israel. Das ist ganz anders. Falsche Buch, ha? Überraschung.
Ist nicht schlimm.
Auch wenn wir hier lesen, er entleert die Erde und zerstreut ihre Bewohner, da müssen wir sich fragen, okay, wenn er die Erde entwehrt, wohin zerstreuten dann die Bewohner? Also in meinem Denken würde es mehr Sinn machen, wie gesagt, es ist beides möglich, das Wort so oder so zu übersetzen, es würde für mich mehr Sinn machen, es als Land zu lesen und nicht persönlich, nehme es jetzt mal so. Als hier der Herr entleert die Erde oder das Land, verheert sie und kehrt ihre Oberfläche um und zerstreut ihre Bewohner. Und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester, wie dem Knecht zu seinem Herrn, wie der Magd zu ihrer Gebieterin, wie dem Käufer so dem Verkäufer, wie dem Verleiher so dem Borger, wie dem Schuldner so seinem Gläubiger. Völlig ausgeleert wird die Erde, oder ich denke wieder besser, das Land, und geplündert. Denn wenn die Erde völlig ausgeleert wird und geplündert wird, ja, wo geht das dann hin? Denn der Herr hat dieses Wort geredet. Und es ist hier auch ein Stück weit Übertreibung in der Sprache. Das ist typische hebräische Poesie. So haben die Leute geredet damals, heute im Nahen Osten noch. Also wenn hier steht, es wird völlig entleert und geplündert, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es in dem Land gar nichts mehr gibt oder dass gar keine Menschen mehr überbleiben. Wir wissen, es ist immer ein Überrest zurückgeblieben, selbst als die Babylonier die Juden gefangen fortgeführt haben, da wissen wir aus den Geschichtsbüchern, dass sie einen Überrest übrig gelassen haben von den einfachen Leuten des Landes. Und auch 70 nach Christus ist natürlich nicht jeder einzelne Jude vertrieben worden aus dem Heiligen Land. Also das ist kein Widerspruch, wir dürfen das nicht zu wörtlich nehmen, das ist ein typisches Stilmittel in der hebräischen Sprache. Ein Stück weit Übertreibung. Es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der Erdkreis, es schmachten die Hohen des Volkes im Lande und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Also ihr seht schon hier, das ist die Ursache. Ich persönlich glaube, er spricht hier über Gericht, über Israel, über Juda. Also genau das, was Mose angekündigt hat und wovor die Propheten eigentlich das Volk jetzt warnen. Die Assyrer kommen zu der Zeit gerade hier gegen Juda auch. Und das Problem ist, sie haben den Bund mit Gott ungültig gemacht. Und wir könnten uns daraus ziehen, dass Gott absolut treu ist. Gott steht absolut zu seinem Wort. Im Positiven wie auch im Negativen, auch zu den Gerichtsworten. Und weiß nicht, manchmal spielen Leute so ein bisschen herum. Petrus spricht von denen, die sagen, ja, wo bleibt denn das Gericht des Herrn, das Kommen des Herrn? Machen sich lustig darüber, aber Gott wird sein Wort halten. Gott ist gnädig und geduldig. Gott steht absolut zu seinem Wort. Und wir müssen es ernst nehmen. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt, oder das Land verzehrt, glaube ich, wäre eine bessere Übersetzung. Und es büßen, die auf ihr wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde oder des Landes verschwunden und wenig Menschen übrig geblieben. Also ihr seht schon, es sind wenige übrig, wenn er vorher gesagt hat, das ganze Land wird entleert, heißt das nicht, dass alle entleert werden, sonst würde sich das hier selbst widersprechen, aber es ist eben kein Widerspruch, weil die Sprache da so flexibel ist. Das war ganz normal, mit diesem Stilmittel der Übertreibung zu arbeiten. Es vertrocknet der Moos, es welkt der Weinstock, es seufzen alle, die frohen Herzens waren. Ins Stocken geraten ist die Freude der Tamburine, der Lärm der Ausgelassenen hat aufgehört, es stockt die Freude der Zither. Man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang, bitter schmeckt der Rauschtrank denen, die ihn trinken. Zertrümmert ist die öde Stadt, verschlossen jedes Haus, so dass niemand hineinkommt. Ich glaube, hier eine Prophetie auf die Zerstörung Jerusalems. Ob das jetzt durch die Babylonier war oder später durch die Römer, kann man diskutieren drüber. Klagegeschrei um den Wein hallt auf den Straßen, untergegangen ist alle Festfreude, verschwunden die Freude der Erde oder des Landes. In der Stadt ist nur Verwüstung übrig geblieben und das Tor wurde zu Trümmern zerschlagen. Denn so wird es geschehen, mitten auf der Erde, mitten unter den Völkern, wie beim Abschlagen der Oliven, wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Also spricht hier über Gottes Gericht, über Juda, über Jerusalem. Könnte sein, dass es hier historisch über Gericht durch die Babylonier ist, könnte sein 70 nach Christus. In Lukas 21, als die Jünger ihn fragen über den Tempel und schau mal, wie toll der ist, und Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Da hat Jesus gesagt, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und wir haben hier dieses Bild von Nachlese, in der Weinernte oder das Abschlagen der Oliven. Das heißt, es ist noch ein kleiner Überrest übrig. Die Weinberge sind abgeerntet, die Bäume, die Oliven sind abgeschlagen, abgeerntet, aber sie haben nicht jede einzelne Olive abgeschlagen und da ist eben noch dieser Überrest da in dem Land, also ein Bild auf Gottes Gerichtswirken. Und über jene spricht es jetzt im Vers 14. Jene werden ihre Stimme erheben, werden zujubeln über die Hoheit des Herrn, jauchzen sie vom Meer her. Darum gebt dem Herrn Ehre im Osten, auf den Inseln des Meeres, im Namen des Herrn, des Gottes Israels. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge, Herrlichkeit dem Gerechten. Also interessant, wir haben hier einen Überrest und da haben wir immer wieder diese Bilder in Jesaja. Einerseits Gericht, aber andererseits Vorschau auf eine Zeit, wo Freude ist und Friede ist. Es ist das Zeitalter des Messias. Und wo Gott Menschen in sein Reich, in sein Land, in seine Stadt bringen wird von weit her. Also hier haben wir von Osten bis zu den Inseln des Meeres, das war im Westen. Also von Osten bis Westen, die Nationen werden auch kommen und mitjubeln und sich mitfreuen und mitsingen. Herrlichkeit dem Gerechten. Da sagte ich, ich vergehe, wehe mir. Räuber rauben und räuberisch raubend rauben sie. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen, deswegen ist das räuberisch rauben, räuben sie. Grauen und Grube und Garn über dich, Bewohner der Erde oder des Landes. Und es geschieht, wer vor der Stimme des Grauens flieht, fällt in die Grube, und wer aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn gefangen. Denn die Fenster in der Höhe tun sich auf und es erbeben die Grundfesten der Erde oder des Landes. Also was ich hier sage, Gericht wird kommen und es gibt kein Entrinnen. Vor Gott kann man nicht davon laufen. Man kann sich übrigens auch nicht verstecken, weil Gott sieht uns überall und Gott ist überall. Man kann nicht davon laufen vor ihm. Psalm 139, wohin kann ich fliehen? Vor deinem Angesicht hat der David da gebetet. Bersten zerbirst die Erde, brechen zerbricht die Erde, wankend wankt die Erde, taumeln, taumelt die Erde wie ein Betrunkener und schwankt hin und her wie eine Nachthütte. Und schwer lastet auf ihr der Treubruch, sie fällt und steht nicht wieder auf. Also wieder die Erde oder das Land. wird uns hier als Betrunkener dargestellt, der herumtorkelt und immer mehr torkelt und dann irgendwann bleibt er einfach liegen, weil er am Ende ist. Und wieder die Ursache, schwer lastet auf ihr der Treubruch. Das ist die Ursache. Untreu dem Herrn. Wir haben es am Sonntag gehabt, dass Johannes am Ende vom ersten Johannesbrief sagt, hütet euch vor den Götzen. Bleibt bei dem wahren Gott. Hütet euch für was anderes zu leben, irgendwas anderes oder jemanden anderen zum Mittelpunkt eures Lebens zu machen, außer dem wahren Gott.
Und wenn man das jetzt einmal gemacht hat, Günther, wenn man jetzt wirklich einmal zu Hare Krishna gebetet hat oder so, wird es schwer verziehen?
Erster Johannesbrief auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit, wenn wir es als Sünde Gott bekennen und damit zu Jesus gehen und darauf vertrauen, dass er am Kreuz bezahlt hat dafür, dann ist es vergeben. Okay. Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist, wenn wir
den Heiligen Geist drüben.
Ja, wenn wir Jesus ablehnen letztendlich, wenn wir
und den Heiligen Geist drüben, gell?
Den Heiligen Geist betrüben wir durch jede Sünde.
Ja, ne?
Aber ja, ich glaube, das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, wenn wir Jesus ablehnen. Aber wenn wir mit unseren Sünden zu ihm kommen, dann gibt es Vergebung.
Und selbst wenn man Jesus mal abgelehnt hat, kann man danach wieder zu ihm kommen, gell?
Natürlich, ist deine Entscheidung. Solange du willst, kannst du.
Ja. Nee, ich habe ihn nicht direkt abgelehnt, aber ein bisschen außer Acht gelassen eine Zeit lang.
Ja.
Zu viel mich mit Gott beschäftigt. Nee, noch nicht, eigentlich gar nicht mit dem Glauben beschäftigt. Und vor allem nicht mit Jesus, sondern eher mit Gott und dann halt auch andere Glaubensrichtungen mit eingebracht, weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht ist es ja so, das Judentum kommt, danach das Christentum und danach der Islam, habe ich irgendwie gedacht, so eine Zeit lang. Dass es doch eins zu eins, Hand in Hand miteinander geht halt. Naja.
Ja, ich meine, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich und hat man auch jetzt im Johannesbrief, also es geht um einen ganz konkreten Jesus, Jesus, der Gott ist, der Gott, der Mensch geworden ist, und Islam würde das zum Beispiel ablehnen. Frag mal den Moslem, ob Gott einen Sohn hat. Ja. Dann wird er sagen, nein.
Und vor allem er ist der Erste und Letzte, ne?
Ja, das sagt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega, wir haben ja in der Offenbarung sehen. Jesus hat gesagt, alle anderen, die kommen, das sind Diebe, nur ich bin der gute Hirte. Jesus hat gesagt, wer den Sohn ablehnt, hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Also, ich denke, Jesus ist ganz klar. Ich glaube, dass Mohammed im Prinzip eine Religion geschnitzt hat, ja, aus Judentum, aus christlichen Überlieferungen. Dinge, die er selber, ich meine, anfangs war er sich selber ja nicht sicher, ob das von Gott ist oder ob das vom Teufel ist, was er da gehört hat. Und später hat ihn halt seine Frau überzeugt, dass es von Gott sei. Mhm. Als Christen würden wir sagen, nee, es gibt keine neue Offenbarung. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Er ist das menschgewordene Wort Gottes, Gott zum Anfassen. Er hat uns Gott offenbart. Und alles andere, was da dagegen ist, was Jesus uns offenbart hat, ist auf dem Holzweg. Ist eine falsche Religion. Es führt nicht zu Gott.
Obwohl die echt schlau sind, die Moslems, muss man sagen.
Ach ja,
das schlau ist ja
auch nichts. Das würde ich auch niemandem absprechen. Es gibt auch schlaue Hindus und schlaue Buddhisten und schlaue Atheisten. Aber Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Mhm. Ich meine, du kannst noch so schlau und intelligent und intellektuell sein. Ohne Jesus wirst du nicht gerettet.
Ja.
Gut. Also hier das Bild eines Betrunkenen, der hinfällt, hin und her wie eine Nachthütte oder vielleicht so ein Bild von einem Zelt. Und schwer lastet auf ihr der Treubruch, sie fällt und steht nicht wieder auf. Und dann steht aber, an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr der Herrscharen das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Interessanter Vers. Also da gibt es ein Heer und Herrschaften in der Höhe und dann gibt es Könige auf der Erde. Also wir sehen das immer wieder in Gottes Wort, dass oft so dieser geistliche Kampf hinter dem steckt, was bei uns hier auf der Erde abgehen. Könige kämpfen und Kriege und Weltreiche wechseln sich ab und ein Reich kommt gegen das andere, und das haben wir schon in den letzten Kapiteln gesehen, dass der Herr dahinter steckt und dass da geistliche Kämpfe abgehen, und Gott richtet hier auch das Heer aus der Höhe. Natürlich letztendlich in Christus hat er das gemacht. Jesus hat am Kreuz den Satan besiegt. Hat man im 1. Johannesbrief auch, Kapitel 3, Vers 8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Hebräer 2, durch den Tod hat er den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Und das ist der Teufel. Also Jesus, der Messias, ist siegreich. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Ja, sie werden in den Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. Also entweder heimsuchen kann Gnade bedeuten oder Gericht bedeuten. Da wird der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Ich habe so zwei unterschiedliche Dinge gelesen. Also auf jeden Fall entweder Verdunkelung oder es kommt so ein helles Licht, dass in dem hellen Licht Mond und Sonne wie Dunkelheit oder verdunkelt erscheinen. Positiv. Vielleicht ist hier die Rede über den Messias, das Zeitalter des Messias. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, und er hat dann gesagt über uns, ihr seid das Licht der Welt. Also Bildsprache hier auch. Ich erwarte jetzt nicht hier eine Mondfinsternis oder eine Sonnenfinsternis. Also Mond und Sonne offensichtlich, die Planeten schämen sich nicht. Das sind offensichtlich Bilder hier. Manchmal sind es auch die Gestirne, Zeichen einfach für Herrscher, für Weltordnungen, die vergehen. Denn der Herrscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Also hier haben wir wieder, das Alte vergeht, es wird gerichtet, das Untreue, aber dann sehen wir den Herrn, der als König herrscht auf dem Berg Zion in Jerusalem, und da ist Herrlichkeit. Wieder unterschiedliche Auslegungen. Manche erwarten ein irdisches Reich, tausendjährige Reich auf der Erde, wo Jesus herrscht. Andere sehen es erfüllt in der Gemeinde, in der Jesus herrscht. Das geistliche Zion, auch davon spricht hier Neues Testament. Haben wir da irgendwo eine Parallelstelle? Hebräer 12, Vers 22. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben ist. Also es geht hier um die Gemeinde Gottes. Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht hier zu Christen und sagt, ihr seid zum himmlischen Jerusalem gekommen, zum himmlischen Zion, und zu Gott, dem Richter aller, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Also letztendlich, egal, ich persönlich möchte gar nicht zu sehr in die Details gehen, ich möchte einfach das große Bild ansehen, und ich glaube, letztendlich weist es auf Jesus hin, wie genau die Details erfüllt sein werden. spricht hier von Gericht jetzt und dann, wenn der Messias kommt, unter der Herrschaft des Messias wird alles anders sein. Er wird Licht sein, er wird herrschen als König. Und da wird Herrlichkeit sein. Und dann sehen wir im Kapitel 25 Freude, die sein wird. Herr, du bist mein Gott, ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen, denn du hast Wunder gewirkt. Ratschlüsse von fernher, Treue und Wahrheit, denn du hast aus einer Stadt einen Steinhaufen gemacht, die uneinnehmbare Stadt zu einem Trümmerhaufen, den Palast der Fremden, dass sie keine Stadt mehr ist, sie wird in Ewigkeit nicht mehr aufgebaut werden. Also hier haben wir wieder die Stadt, die vergeht. Alle,
ist das Neue Testament?
Alles Irdische wird vergehen, alle irdischen menschlichen Reiche werden vergehen und Gottes Reich wird ewig bestehen. Was Neue? Meinst du mit Neues Testament?
Ist das Neues Testament? Nee, das ist das Alte, gell?
Jesaja, jetzt ist hier ist Altes.
Ja. Altes Testament.
Das ist aber schwieriger zu verstehen, oder?
Aber er schaut voraus auf Jesus, den Messias, der kommt. Ja. Und da haben wir Neues Testament. Ich glaube, er schaut voraus aufs Neue Testament. Darum wird ein starkes Volk dich ehren. Städte gewaltiger Nationen werden dich fürchten. Denn du bist dem Geringen eine Festung gewesen, eine Festung dem Armen in seiner Bedrängnis, eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze. Denn das Schnauben der Gewalttätigen ist wie ein Unwetter im Winter, wie Hitze in einer dürren Gegend. Du demütigst das Lärmen der Fremden, wie die Hitze durch den Schatten einer Wolke. So wird der Gesang der Gewalttätigen gedämpft. Also hier Gott, der ein Fels ist, eine Festung für den Armen, für den Geringen. Selig sind die Armen im Geist, hat Jesus auch gesagt. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade, dem ist er eine Zuflucht. Ein Schutz auch. Vers 6, und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, geläuterten alten Weinen, also das Beste vom Besten. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Interessant, also wieder dieses Bild vom Berg des Herrn, zu dem alle Nationen kommen. Also nicht nur mehr die Juden lokal, hier irgendwo ein kleines Volk, sondern alle werden zu ihm kommen. Alle werden, und das hat Jesus gesagt, wenn ich erhöht bin, dann werde ich alle zu mir hinziehen. Ich glaube, das spricht hier über Jesus. Und wir haben hier ein Mahl hier mit dem besten Weinen, mit den fettesten Speisen, und Fett war gut damals. Haben noch nicht an Cholesterin gedacht. Und so. Das Fett war das Beste. Deswegen wurde das Fett immer am Altar dem Herrn geopfert. Der Herr soll immer das Beste bekommen, und so ist es auch in unserem Leben. Und interessant, er spricht auch von dieser Decke oder dieser Hülle, die das Gesicht der Völker verhüllt hat. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Römerbrief heißt davon, ne? Auch Hebräerbrief, dass diese Decke weggenommen ist, diese Verstockung. Und jetzt können sie den Herrn erkennen. In Jesus hat Gott sich offenbart und die Nationen erkennen plötzlich. Und dann haben wir diese Stellen, den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr, Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Das erinnert uns an Offenbarung Kapitel 7, oder? Ich glaube, Vers 17.
7, 17.
Das steht hier in der Anmerkung sicher irgendwo, gell?
Offenbarung ja. 7, 17.
Genau.
Und 1. Korinther 15, 55. Ist auch nochmal drin.
Genau. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr, Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun, denn der Herr hat geredet. Also, das sind Stellen, die wir aus dem Neuen Testament kennen. 2. Timotheus 1, Vers 10 zum Beispiel. Unser Retter Christus Jesus hat den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Oder du hast es erwähnt, 1. Korinther 15 bezieht sich auf diese Stelle hier. Dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen, spricht von der Auferstehung. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Also, hier sehen wir Jesus. Wenn wir das mit den neutestamentlichen Stellen zusammenbringen, dann hat Jesaja hier eine Vorschau von dem, was Jesus uns gebracht hat, ewiges Leben. In Johannes 11 sprach Jesus zu Martha und hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
Aber der Tod muss schmerzhaft sein, gell? Wenn die Seele aus dem Körper fährt, das muss richtig brutal wehtun.
Weiß ich nicht.
Noch nicht gestorben?
Ich bin noch nicht gestorben, aber ich meine, viele, die so berichten eher, es war eine schöne Erfahrung.
Die Nahtodspatienten da?
Ja, aber wo, obwohl das, die sind ja noch nicht wirklich tot, aber Paulus sagt, abwesend von meinem Leib hier zu sein, ist gegenwärtig beim Herrn zu sein, also ich weiß nicht, ob das schmerzhaft ist. Ach so. Vielleicht kommt darauf an, wie man stirbt.
Ja, ja.
Ich wünsche mal kurz und schmerzlos hier.
Bang. Ja, genau.
Und fertig. Oder friedlich einschlafen, das wünschen wir uns natürlich alle.
Ah, ja.
Ich weiß es nicht.
Aber Jesus hat so richtig...
Warum denkst du, dass es schmerzhaft sein würde?
Ich hatte letztens was mit dem Herz. Und das hat so gezogen in meinem Herz. Das ist ein brutaler Schmerz gewesen. Hm. Wenn das so weitergegangen wäre, dann mache ich mir Sorgen. Also, ja. Ganz ehrlich. Und deswegen, also ein Herztod zu sterben, muss sehr schmerzhaft sein. Zum Beispiel.
Okay.
Denk ich mal.
Also eher so an die körperlichen Schmerzen hast du gedacht.
Körperlich ganz schön. Ja, genau. Ja.
Aber so, wenn die Seele den Leib verlässt, weiß nicht, ob das schmerzhaft ist.
Müssen wir rauchen.
Ja, rauchen bringt um.
Also ich habe immer gelernt, dass wenn der Körper Signale ausschickt, das sind manchmal ganz leise Stimmen. Mhm. Laut ist immer der Schmerz. Der Schmerz ist ja nur eine Warnung. Also Schmerz ist im Körper ein Warnsignal. Mhm. Aber es gibt auch den seelischen Schmerz. Der begleitet den körperlichen meist, obwohl er stiller ist. Und auf die Signale kann jeder Mensch hören. Und Gott will ja, dass wir nicht krank werden. Also Jesus hat ja die Leute nicht krank gemacht. Mhm. Also wer hat ja nicht... viele geheilt, auch nicht rumgerannt und hat Millionen jetzt heil gemacht, sondern er hat immer wieder den Menschen vorher das Angebot gegeben, ihre Seele erstmal gesund zu bekommen. Also das war immer der erste Schritt, sündige hinfahrt nicht mehr oder nimm dein Bett und geh, hat er dann auch gesagt, aber das hat er zum Beispiel nur gesagt für die Umstehenden, damit die an ihn glauben. Aber das, was Jesus erstmal anbietet, ist, dass der Mensch wieder in Gleichgewicht zu Gott kommt. Das wird ja allenthalben angeboten. Es gibt verschiedenste Religionen, die versuchen, innere Gleichgewichte anzubieten. Das ist so wie im, ich sage immer, wie bei so einem arabischen Markt. Also wer bietet mehr? Der eine bietet das, der andere bietet jenes. Und Jesus steht auch auf diesem Markt und bietet ein bestimmtes Angebot an. Und das kann auch helfen, dass man innerlich gesunden tut und dadurch auch wieder äußerlich ins Gleichgewicht kommt. Denn ich behaupte immer, beides, Körper und Seele, sind in sich eine Gemeinschaft. Und da bedeutet es halt, was sagt mir jetzt Gott über diese Schmerzen, die du jetzt zum Beispiel gehabt hast mit dem Herz? Mhm. Ist da irgendwas nicht okay? Das kann, wie gesagt, auch eine seelische Geschichte noch mit sein. Und kann ich das an Jesus abgeben? Also das Wichtigste ist erstmal dieses Angebot auf dem orientalischen Markt. Also da gibt es den Marktschreier, der sagt hier, ich habe 1000 Tabletten, bei mir kriegst du die Gesundheit sofort. Oder Jesus, der neben dran steht und sagt, hier, ich biete erstmal an, ein Gleichgewicht in dir zu finden und dann den richtigen weg zu suchen. Gibst du einfach mal einen Gedanken ab, was könnte Jesus für dich tun?
Ja gut, da weiß ich schon mal, also mit dem Rauchen zwar aufhören, aber, oder ja, gesünder leben, halt auch nicht immer so viel Fastfood essen und so. Aber ich kam in einem Tabakladen, ja, das war ein Tabakwarenladen und da hat es auf einmal wie nach Kleber gerochen da drin. Und auf einmal bin ich rausgegangen und kurze Zeit später habe ich keine Luft mehr bekommen. Und ich habe richtig gespürt, da drin war was wie Gas oder irgendwas oder Kleber. Irgendeine ganz komische Luft war da drin. Draußen habe ich dann nochmal an der Zigarette gezogen, gebe ich zu. Also es war sogar eine Zigarre.
Dass du den Kleber nicht mehr schmeckst oder riechst.
Und dann auf einmal ging es los, ja.
Das gesünder ist, ist die Frage.
Jesus will von Süchten befreien. Also Sucht ist ja etwas, was in dem Menschen die Sehnsucht darstellt, dass er etwas sucht, was vollkommen ist. Das ist also Sucht kommt von Suchen.
Ja, stimmt.
Und was suche ich eigentlich? Also was suche ich zum Beispiel im Genuss von Suchtmitteln?
Liebe also eigentlich.
Zum Beispiel könnte es sein Liebe. Was hast du noch eine Idee, was das dir persönlich...
Ja, vielleicht Unterhaltung, ehrlich gesagt, weil ich bin jemand, der langweilt sich schnell. Mhm. Und die Zigarette lenkt ab und unterhält mich irgendwie.
Ja, also die unterhält dich.
Ja.
Also die unterhält sich mit dir.
Ja.
Das finde ich gut.
Nicht direkt.
Ja. Also Jesus bietet dir auch das an, ohne.
Ja.
Ja, vielleicht mal zu überlegen.
Ja, spätestens, wenn ich ein Kind bekomme. Spätestens.
Ja, das ist...
Ist ein bisschen spät, gell?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr fahrlässig, in der Gegenwart eines Kindes zu rauchen oder auch wenn man schwanger ist. Das schädigt das Kind nachgewiesenermaßen.
Deswegen davor, vor der Schwangerschaft aufhören und dann ist gut.
Aber wenn du es dann kannst, warum nicht gleich? Das ist noch gesünder.
Weil für das Kind ist was anderes.
Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien.
Ja, das stimmt. Vielleicht schaffe ich es ja.
Gut, lass uns wieder zurückkommen zum Text. Also wir haben dieses... Bild eigentlich von einem Hochzeitsmahl, könnte man vielleicht sagen. Das ist ein Bild, was man im Neuen Testament auch sieht. Ein fettes Mahl, ein Bild, wo der Tod verschlungen ist, wo die Nationen von außen hinzukommen. Erinnert mich an Matthäus 22, Lukas 14. Da hat Jesus Gleichnisse erzählt von einem Hochzeitsmahl und er hat die geladenen Gäste eingeladen, hat gesagt, okay, jetzt ist Zeit, jetzt könnt ihr kommen, und die hatten alle keinen Bock, hatten alle irgendwie Ausreden, ziemlich dumme Ausreden eigentlich, wenn wir da lesen. Der eine sagt, ich habe ein Land gekauft, das muss ich besehen jetzt, welcher Depp kauft erst ein Land und dann besiedelt es und so weiter und so fort. Der nächste hat gesagt, ich habe geheiratet, traut er sich mit seiner Frau nicht unter die Leute. Aber auf jeden Fall, die geladenen Gäste, die wollen nicht kommen. Und dann, was sagt der Gastgeber? Er sagt, geht hinaus an die Landstraßen und die Zäune und ladet alle ein, die ihr nur irgendwie findet. Und die Leiter Israels haben natürlich verstanden, dass er von ihnen geredet hat. Sie waren die geladenen Gäste, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die nicht kommen wollten. Und Gott hat gesagt, okay, wenn mein Volk Israel nicht kommen will, dann bleiben die draußen und ich lade die Nationen ein. Und in, genau, und in Christus sind wir eingeladen zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Und wir können da sozusagen auch geistlich mitschlemmen. Ja, da hat man ein Stück weit Sehnsucht. Wir sind Perfektionisten, wir sehen uns nach dem Perfekten, weil es das Perfekte gibt. Weil es Jesus gibt, perfekte Liebe, perfekte Annahmen, perfekten Ort, perfekte Unterhaltung, Zufriedenheit. einfach totale Erfüllung, das kommt von ihm. Unser Herz ist für ihn geschaffen. Wir haben ein Loch im Herzen in seiner Form. Und nur er kann es füllen. Und der Tod ist verschlungen auf ewig, also ewiges Leben. Die Tränen werden abgewischt von jedem Gesicht, ewiges Heil. Das ist ein Bild, was wir hier haben. Das wird im neuen Jerusalem so sein, die neue Stadt, dieses Heil, das der Messias bringen wird.
Noch in diesem Leben werden die Tränen abgewischt, gell?
Ein Stück weit, aber dann auf jeden Fall in der Ewigkeit, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wird er jede Träne abwischen.
Sag mal, Günther, ganz Gesicht. Kurz, Himmel und Paradies sind ja zwei verschiedene Sachen, gell?
Ja, der Himmel, kommt drauf an, welche Stelle du meinst. Und
weil der Himmel auf Erden generell, jetzt, den gibt es doch auch, oder?
Ja, den wird es geben. Also letztendlich, ne, das neue Jerusalem wird auf die Erde herabkommen. Ah, ja. Wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Der Himmel wird auf der Erde sein, die Erde wird im Himmel sein sozusagen. Also im Prinzip haben wir da ja ein Bild am Ende der Offenbarung von absoluter Wiederherstellung. Das war, was am Anfang war. Es ist sehr faszinierend, das zu vergleichen. Wir hatten 1. Mose am Anfang einen Garten. Alles perfekt. Wir haben da Flüsse, wir haben Bäume, die im Überfluss Frucht tragen. Wir haben Gott, der spazieren geht mit den ersten Menschen. Absolutes Heil in der Gegenwart Gottes. Und im Wesentlichen haben wir das auch in der Offenbarung. Was sehen wir? Das neue Jerusalem kommt in Form eines überdimensionalen Würfels herab auf die Erde. Wow. Das sollte uns gleich an den Tempel erinnern, an das Allerheiligste. Das war ein Würfel. Also wir haben ein überdimensionales Allerheiligstes, was herabkommt auf die Erde. Mhm. Und es heißt dort, die Gegenwart Gottes wird bei den Menschen sein. Und wir sehen wieder Bäume und die heilen und ein Fluss, Wasser des Lebens, all diese Bilder. Also eine völlige Wiederherstellung von dem, was Gott gedacht hat.
Schön.
Leben in seiner Gemeinschaft.
Ah, ja. Also für mich ist wichtig, dass die Wiederherstellung daher kommt, dass am Anfang im Mose die Trennung da war. Der Mensch durch die Ursünde sich losgesagt hat von Gott und sich von ihm getrennt hat. Mhm. Und Gott immer wieder versucht hat, darum auch dieses Alte Testament, immer wieder versucht hat, die Menschen zu sich zu holen. Also Gott hat einen immensen Schmerz durchlitten mit diesem, es war ja für Gott nicht schön. Und Gott hat ja sogar gefragt, er hätte ja auch die Menschen von Anfang an vernichten können, ja. Adam und Eva. Was habt ihr da getan, ja, ein liebender Vater? Und jetzt durch Jesus plötzlich diese Möglichkeit, die Tür steht offen. Und deshalb ist für mich, ja, einerseits der Mensch lebt immer nach Bildern. Also er braucht Bilder, um das zu realisieren, was vielleicht auf ihn zukommt. Aber ich sage, das Paradies ist die Anwesenheit Gottes. Mhm. Also effektiv ist es ja egal, ob ich da jetzt blaue oder grüne Flüsse habe und ob dann ein Würfel oder eine Kugel oder was ist nicht ein Dreieck runterkommt. Aber Gott ist da. Und das ist im Endeffekt dieser Weg, dieser Spalt geschlossen und ich kann bei Gott sein. Für mich halt diese Parallele, auch wie Jesus dieses Gleichnis gebracht hat von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und das sehe ich so als mich an oder als jeden Menschen die Chance, wo hocke ich denn jetzt? Hocke ich auf dem Arm von Abraham oder vielleicht auf dem Schoß von Gott? Oder bin ich getrennt von ihm? Das ist vielleicht in meinen Augen das Paradies an sich, bei ihm zu sein.
Hm. Ja, jetzt haben wir noch Zeit, um umzukehren. Dann ist es vorbei.
Aber ich sehe hier das große Bild. Also jetzt jenseits dieser kleinen Details. Ich glaube, das ist, was Jesaja hier sieht, ist im Prinzip das, was Jesus uns gebracht hat. Erlösung, Errettung, die Blindheit ist weggenommen von den Nationen. Sie kommen, sie haben Anteil an dieser Herrlichkeit, an dem Leben, an dem Trost. Vers 9, an jenem Tag wird man sagen, siehe da unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Und das dürfen wir heute schon. Wenn wir in Jesus sind, dürfen wir uns freuen an unsere Rettung. Die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Übrigens auch. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Aber Moab wird unter ihm zertreten werden, wie man Stroh zertritt in einer Mistlache. Also, sehr eindrucksvolles Bild wieder. Ich glaube, Moab hier als Bild für die Feinde Gottes. Moab war eine Nation, die feindlich Israel gestimmt war. Die Moabiter wurden von den Babyloniern zerstört. Also später gab es keine Moabiter mehr. Ich glaube, es ist hier symbolisch zu verstehen für alle Feinde Gottes oder Gottes Volk. Und breitet es seine Hände darin aus, wie der Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, dann wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der geschickten Bewegungen seiner Hände. Und deine festen, hochragenden Mauern wird er niederwerfen, niederstürzen, zu Boden stoßen, bis in den Staub. Also wieder ein Bild für Gericht, aus dem es kein Entkommen gibt. Du kannst nicht davon schwimmen. Das hilft alles nichts. Einzige, der rettet, ist der Herr. Und umkehren zu ihm ist das Einzige, was uns rettet. Das gilt für Israel damals, das gilt für uns heute. Apostelgeschichte. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Kapitel 26. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Zur Rettung setzt er Mauern und Bollwerk, macht die Tore auf, dass eine gerechte Nation, die einzieht, Treue bewahrt. Also hier die neue Stadt, die starke Stadt. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn für immer. Denn in Jah, Jah ist kurz für Jahwe, so wie Joe für Johann zum Beispiel.
Oder die irgendwie, welche waren das an der Karibik? Die sagen doch Jah. Jah is changing all, oder?
Ja, gut, das sind die Rastafari. Leute, ja, die...
Xavier, nein, du auch.
Ja, also eigentlich Jah für Jahwe. Denn in Jahwe, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Also Gott ist ein Fels, auf ihn können wir uns 100% verlassen. Die Aufforderung, vertraue auf den Herrn. Und wenn wir auf ihn vertrauen, dann haben wir Frieden. Seht es hier im Vers 3, weil er auf dich vertraut. Hat er Friede. Erinnert mich an den Philipperbrief, wo es heißt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Gebete mit Danksagung vor Gott tun werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das ist der Ort oder das ist der Platz, wo wir Frieden finden, ist in Jesus, wenn unsere Gedanken auf ihn gerichtet sind, wenn unser Vertrauen auf ihn gerichtet ist, da haben wir Frieden. Denn Jahwe, in Jahwe, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn die, die in der Höhe wohnen, hat er niedergeworfen, die hochragende Stadt, die Stolzen, hat er erniedrigt. Er hat sie niedergestürzt, hat sie zu Boden niedergestürzt, hat sie niedergestoßen bis in den Staub. Hier wieder hebräische Poesie, Wiederholung. Parallelismus, also immer krasser, ist in den Staub hinunter. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Geringen. Auch interessant, es erinnert mich dran, dass Jesus gesagt hat, er hat im Prinzip auch den Teufel hier unter unsere Füße zertreten. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet auf Schlangen treten. Auf diese Mächte auch, also wir sind siegreich mit ihm und in ihm. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Nach deinem Namen und nach deinem Lobpreis ging das Verlangen der Seele, danach sehnen wir uns. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht, ja, mit meinem Geist, in meinem Innern suchte ich dich. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Also eine Lektion aus Gottes Gericht ist Gerechtigkeit. Dass die Menschen lernen, dass Gott gerecht ist. Herr, deine Hand ist hoch erhoben, sie wollen es nicht sehen. Also sie wollen Gottes Hoheit, die Herrschaft Gottes, Gott als König nicht anerkennen. Und das ist das Problem von vielen heute, dass sie niemanden über sich haben wollen, keinen Gott, keinen Herrn, wollen ihr eigener Gott sein. Und das ist eigentlich der Pfad zum Gericht. Gott ist gerecht und Gott wird Sünde richten. Entweder in Jesus hat er unsere Schuld gerichtet, oder wenn wir nicht Jesus wollen, dann werden wir selber dafür gerichtet. Und auch dieses Gebet: mit meiner Seele verlange ich nach dir. Mit meinem Geist, in meinem Innern suchte ich dich. Das ist, wonach unser Herz sich wirklich sehnt. Dieser Gemeinschaft mit Gott, nach persönlicher Beziehung mit Jesus.
Also in Vers 12 ist zum Beispiel dieser Schlusssatz: das hast du uns gegeben. Für mich bezeichnend für Jesus. Also er hat die Vorleistung gebracht.
Ja.
Also er hat es uns gegeben. Nicht wir haben es erwirtschaftet.
Genau, dieser Kontrast, Vers 11. Herr, deine Hand ist hoch erhoben, sie wollen es nicht sehen. Sie wollen es nicht sehen. Sehen werden sie den Eifer um das Volk und zu Schanden werden. Ja, Feuer gegen deine Gegner wird sie verzehren. Also Gericht gegen die Gegner. Aber auf der anderen Seite, Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht.
Es ist vollbracht.
Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Es muss sich kein Mensch mehr selber erlösen. Jesus hat es vollbracht. Wir können in ihm ruhen. Einfach annehmen, was er für uns getan hat im Glauben, und wir werden errettet werden. Versöhnt sein mit Gott und Vergebung haben, echte Vergebung. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht. Allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Also wieder Gottes Gnade auch. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und hast jede Erinnerung an sie verloren gegeben. Gericht über die Ungläubigen. Dann sagt er, du hast die Nation vermehrt. Herr, du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Ich glaube, wieder dasselbe Bild. Nicht nur mehr Israel, sondern alle Nationen, alle, die zu Jesus kommen, werden gerettet werden. Also die Grenzen erweitert. Ein großes Volk Gottes. Wir sehen in der Offenbarung vor dem Thron Gottes die Heiligen aus Israel, die Erstfrucht sozusagen der Glaubenden. Aber dann sehen wir auch diese unzählbare Menge, die vor dem Thron Gottes steht und ihn anbetet. Die Geretteten aus den Nationen, aus dem heidischen Hintergrund. Herr, in der Not haben sie dich gesucht, als deine Züchtigung sie bedrängte, schrien sie. Gott züchtigt die, die er liebt. Und leider ist es so, manche Menschen kehren nicht zu Gott um oder denken nicht an Gott, bevor sie dann nicht dreckig geht. Manche müssen erst unten landen, am Boden, bevor sie zu Gott umkehren wollen. Dann haben wir wieder so ein krasses Bild im Vers 17. Wie eine Schwangere, die dem Gebär nahe sich windet, um Hilfe schreit in ihren Wehen, so sind wir, Herr, vor deinem Angesicht gewesen. Wir gingen schwanger, wir wanden uns, doch es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Land nicht und Bewohner der Welt wurden nicht geboren. Ich glaube, wir sehen hier, warum das Volk gerichtet wurde. Eigentlich parallel zum Bild von dem Weinberg im Kapitel 5. Israel als Weinberg. Gott als der Weingärtner. Er hat einen Weinberg gepflanzt. Er wollte Frucht sehen. Aber was war? Keine Frucht, sondern nur ein paar verdorrte Beeren. Was ist die Frucht? Sehen wir auch im Kapitel 5. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Ja, Frucht des Geistes, würden wir heute sagen. Das sollte geschehen. Und das ist ein Grund, warum sie gerichtet wurden. Hier ein ähnliches Bild, nicht von einem Weinberg, der Frucht bringen soll, sondern von einer Schwangeren, die Leibesfrucht bringen soll. Das ist so ein krasses Bild hier. Sie windet sich, sie schreit in ihren Wehen und am Ende ist es nur heiße Luft, es ist nur ein Furz. Wirklich, das steht hier.
Da gibt es auch eine Parallelstelle, die Jesus selber gesagt hat im Johannes im 16. Kapitel.
Für was steht das da?
Will ich das gerade mal kurz aufschreiben? Aha. Johannes 16, das Kapitel 20 bis 22.
Lies es uns vor?
Also es gibt da eine Parallelstelle, die hat Jesus beruft sich da auf den Jesaja. Das ist im Johannes, das 16. Kapitel, die Verse 20 bis 22. Lesen wir gerade vor. Wer es nachblättern will, kann es gerne nachblättern. Johannes 16, das Kapitel. Jesus hat halt ihn vorab immer wieder die Jünger ja vorbereitet darauf, wenn er geht. Und die Jünger haben das einfach nicht verstanden. Und da hat er ein Gleichnis gebracht. Und da hat er sich auf diesen Jesaja auch berufen. Wahrlich, wahrlich, sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. Und ihr habt auch nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Was wird da beschrieben?
Das Gleiche wie im Endeffekt im Jesaja mit dieser Schwangerung. Die schreit.
Also ja gut, das Problem hier war, dass die Schwangere keine Frucht gebracht hat. Und Jesus ermutigt uns eigentlich, ne, dass
Frucht zu bringen.
Genau. Also im Prinzip sind wir berufen, Frucht zu bringen,
ist
wie Israel.
Ist es auf die jetzige Zeit auch ausgerichtet?
Ja, natürlich, denk an Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und der Vater ist der Weingärtner und er möchte Frucht. Frucht des Geistes in unserem Leben. Und er sagt auch, jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Das sehen wir hier auch. Sehen wir übrigens auch in Römer 11. Dieses Bild von dem Ölbaum dort und die ungläubigen Zweige. Ölbaum Israel, das wahre Israel, das gläubige Israel, das geistliche Israel, also die der treue Überrest, von dem hier auch überall die Rede ist, zieht sich durch eigentlich, durch die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk. Es gibt immer diesen treuen Überrest und die ungläubigen Juden werden ausgebrochen und die gläubigen Heiden werden eingepropft. Und genauso hier in dem Weinstock, die keine Frucht bringen, sind die Ungläubigen eigentlich auch, die werden ausgerissen. Und die Frucht bringen, die umhegt und pflegt der Weingärtner, dass sie noch mehr Frucht bringen. Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Ihr seid eine Stadt oben auf dem Berg, die soll sichtbar sein. Ja, das neue Jerusalem, könnten wir sagen. In 1. Petrus 2, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das waren alles Phrasen aus dem Alten Testament, die für Israel verwendet wurden. Und Gott sagt es seiner Gemeinde, sagt, okay, das ist jetzt eure Berufung. Und Gemeinde ist gläubige Juden und gläubige Heiden. Nicht das eine hat das andere ersetzt, sondern im Prinzip wir sind zu Israel, ein Teil von Israel geworden, von dem gläubigen Israel. Wir sind eingepflanzt, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. In Matthäus 21 hat Jesus zu den hohen Priestern und Pharisäern gesagt: Ich sage euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Davon hat man es auch schon. Also Gott möchte Frucht aus unserem Leben. Und das war das Problem. Sie haben den Bund verlassen, sie waren Gott untreu und letztendlich auch Frucht leer. Und dann hat Gott sozusagen diese leere Hülle, diese verdorrten Zweige weggeworfen, weil er sagt, okay, Mission nicht erfüllt. Sich gewunden wie eine Schwangere, aber am Ende war es nur heiße Luft. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen werden wieder aufstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht. Denn siehe, der Herr zieht aus seiner Stätte aus, um die Schuld der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Dann wird die Erde ihr Blut enthüllen und nicht länger ihre Erschlagenen bedecken. Also Gerichtshandeln Gottes über Erde steht hier oder das Land, sein Volk, aber gleichzeitig auch immer wieder dieser Überrest.
Was meint er damit, deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen?
Also entweder spricht er hier von geistlich lebendig werden, von wirklich von Auferstehung, von dem, was Jesus uns gebracht hat, oder ich könnte auch denken an Hesekiel Kapitel 38. Hesekiel 37.
1 bis 14.
Da sehen wir dieses Bild von den Totengebeinen. Mhm. Also hier ein Tal voll mit Totengebeinen und Gott sagt zu den Propheten, spricht zu den Totengebeinen und er spricht zu ihnen und sie, also so Knochen, die herumliegen und die bauen sich wieder zusammen zu einem Menschen und werden mit Fleisch umhüllt. Also krasses Bild, ne? Fast so wie in den Zombie-Filmen. Und dann haucht Gott sein neues Leben ein und sie werden wieder lebendig. Und ein Bild für die Wiederauferstehung seines Volkes, seiner Nation. Also Israel ist aus der Verbannung in Babylonien wieder zurückgekommen und ist wieder zu einer Nation
Hesekiel 17, 1 bis 14.
Geworden. Und Hesekiel hat diese Worte ja zu dem Volk in der Verbannung gesprochen und hat gesagt, okay, jetzt ist Gericht, jetzt ist Tod, aber es wird wieder lebendig werden. Also ich denke, das wären so die zwei Möglichkeiten, die wir haben, ist geistlich erfüllt zu sehen in der Auferstehung, in Jesus, der uns lebendig macht, auch geistig lebendig macht. Oder vielleicht ist es einfach wie in Hesekiel 37 eine Prophezeiung, dass diese Nation, die gerichtet wird von Gott und in die Verbannung geht nach Babylonien, dass sie wieder zurückkommt und wieder ersteht. Kapitel 27. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. Leviathan sehen wir in Hiob auch, so ein Meerungeheuer. Gibt auch hier unterschiedliche Auslegungen. Das eine ist, dass Satan damit gemeint ist. Und wie schon ganz am Anfang 1. Mose 3 prophezeit, ist, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten wird. Er wird den Satan besiegen. Wie gesagt, hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Er hat ihn besiegt am Kreuz. Oder eine andere Auslegungsmöglichkeit ist hier in Vers 1, ich habe eine Anmerkung hier, das Ungeheuer im Meer ist ein Symbol für Ägypten. Also es könnte auch das gemeint sein, Gottes Gericht über wieder eine heidnische Nation. Nation, die Feind Israels war. Hier, Hebräer 2, Vers 14, habe ich mir noch aufgeschrieben, durch den Tod hat Jesus den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Vers 2, an jenem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg besingt ihn, also wieder dieses Bild. Weinberg, Bild für Gottes Volk. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke, damit ihm nichts zustößt, behüte ich ihn Tag und Nacht. Zorn habe ich nicht. O, fände ich Dornen und Disteln darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen. Gott, der uns reinigt. Oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir. Also er sieht wieder ein Bild von einem Weinberg, der umsorgt ist von Gott. Vers 6, in den kommenden Tagen wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel blühen und Knospen und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Also werden wieder Frucht bringen. Vielleicht teilweise erfüllt in der Rückkehr Israels nach der babylonischen Gefangenschaft. Wir wissen, die sind dort vom Götzendienst befreit worden. Aber ich glaube, die letztendliche Erfüllung, das ist zumindest meine Weltsicht der Bibel derzeit, Jesus ist das Zentrum und letztendlich ist alles in ihm erfüllt und in dem, was er uns geistlich gebracht hat, auch in der Gemeinde. Jesus hat das letztendlich gesagt, na, geht hin in alle Welt zu allen Nationen und macht sie zu meinen Jüngern, also Frucht, die hinausgeht, die Frucht bringt auf der ganzen Fläche des Erdkreises. Hat er es geschlagen, wie er die schlug, die es schlugen? Also hat er sein Volk geschlagen, so wie die heidnischen Nationen ihre Feinde? Oder ist er ermordet worden, wie seine Mörder ermordet wurden? Und die Antwort ist nein. Sondern im Vers 8, mit Maßen, als du es verstießest, hast du mit ihm einen Rechtsstreit geführt. Er trieb es fort mit seinem heftigen Hauch am Tag des Ostwindes. Wahrlich, dadurch wird die Schuld Jakobs gesühnt werden. Und dies ist die ganze Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde, dass es alle Altarsteine zerschlagenen Kalksteinen gleich machen wird, also wertlosen Gestein eigentlich, weichen Gestein, und Bilder der Ascherim und Räucheraltäre sich nicht mehr erheben. Also wie gesagt, als Israel zurückgekehrt ist von der Verbannung in Babylon, war aus mit den Götzendienst, davon sind sie geheilt worden. Und Gott hat seinem Volk nicht so krass gerichtet wie die heidnischen Nationen, sondern er hat noch Gnade im Gericht walten lassen und wie gesagt immer diesen kleinen Überrest, der übrig geblieben ist. Er hat immer einen Überrest bewahrt. Denn die befestigte Stadt ist einsam, eine preisgegebene Wohnstätte und verlassen wie die Steppe. Dort weidet der Jungstier und dort lagert er und frisst ihre Zweige kahl. Wenn ihre Zweige dürr geworden sind, werden sie abgebrochen. Frauen kommen, zünden sie an. Also wieder dieses Bild von der verwüsteten Stadt. Das, was die Menschen gebaut haben, ihr Götzendienst, ihre Untreue, ihre Selbstgenügsamkeit, führt in die Wüste, führt in die Verwüstung, ist fruchtleer und wie in Johannes 15, die dürren Zweige, die werden abgebrochen, werden verheizt, denn es ist kein verständiges Volk. Darum erbarmt sich über sie nicht, der es gemacht hat und der es gebildet hat, erweist ihm keine Gnade. Aber Vers 12, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr Ehren ausklopfen vom Euphratstrom an bis zum Bach Ägyptens, und ihr werdet zusammengelesen werden, einer nach dem anderen, ihr Söhne Israel. Also wieder Vorausschau, Gericht jetzt, aber Vorausschau, Sammlung. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn gestoßen werden, und die Verlorenen im Land Assur und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Also Sammlung der Zerstreuten aus den Nationen und wahrscheinlich auch Sammlung mit den Nationen, auch aus den Nationen, hat Gott seine Heiligen, die er herausruft und die er rettet und die er zusammenruft auf seinem heiligen Berg in Jerusalem. Und wie gesagt, ob das eine zukünftige Erfüllung noch hat oder nicht, eine irdische Erfüllung, wenn Jesus wiederkommt, es hat auf jeden Fall eine geistliche Erfüllung in dem himmlischen Jerusalem, in der Gemeinde Gottes. Also wenn der Messias kommt, wird alles wieder gut und alles wiederhergestellt, was wir Menschen vermasselt haben. Wir haben hier praktisch wieder so ein Bild von diesem zweiten oder dritten Auszug, diese neue Sammlung. Haben wir schon im Kapitel 4, im Kapitel 11 gesehen. Das ist was, was sich immer wieder durchzieht im Propheten Jesaja. Kapitel 28 bis 33 ist auch wieder ein eigener Abschnitt. Werden wir wahrscheinlich nicht auf einmal schaffen, nächstes Mal. Aber da beginnen die Kapitel immer mit dem Wort Wehe. Also es werden so Wehe-Kapitel sein.
Wobei in Kapitel 28 dann dieses berühmte Wort vom Eckstein kommt.
Genau, also das sind viele, also das interessante... Ja,
also für mich schaut Jesaja bis in die Offenbarung.
Ja, auch hier Vers 10 haben wir im ersten Korintherbrief erwähnt, also ganz viel... Ja. Auch. Wir müssen immer ins Neue Testament schauen, diese Parallelstellen. Manche Details sind schwer zu interpretieren, aber für mich ist das große Bild nicht so schwer. Das große Bild ist, wenn der Messias kommt, wird alles anders. Und da wird alles wiederhergestellt und da wird Heil sein und Leben sein und Frieden sein und alles andere Gute noch, was Jesus uns bringt. Noch irgendwelche Fragen oder was ihr noch gesehen habt? Haben wir viel gelesen. Aber ich glaube, anders können wir Jesaja auch gar nicht durchnehmen als einfach größere Abschnitte, sonst sind wir da 3 Jahre drin.
Ja, aber es ist nicht einfach.
Ja, Jesus hat ja immer davon gesprochen, dass er die alte Schrift erfüllen will. Mhm. Und deshalb ist auch diese Verbindung da. Also alles beruft sich auf ihn, er beruft sich wieder auf die Schrift. Und Jesus hat ja auch öfter in Tempeln gesprochen und hat dann aus dem Alten Testament vorgelesen und wurde dann auch dadurch wieder bestätigt. Also dieses eine Beispiel, wo er bei sich daheim vorgelesen hat, dass die Zeit erfüllt ist und dann gesagt hat, der Tag ist da.
Ist es heute erfüllt? Mhm. Michael, betest du noch mit uns?
Ja.
Im Abschluss.
Ja, Jesus, ich danke dir für dein Wort, was du uns geschenkt hast. Und für die vielen Verheißungen. Und dass wir doch von dir aus immer wieder liebend gerufen werden, durch dein Wort zu dir zu kommen. Und gerade hier in Jesaja vereinigst du die Menschen auf der ganzen Welt. Das ist so ein großes Werk, das ist göttlich, das können wir nicht fassen, aber wir können dir zuversichtlich zuschauen und einfach vertrauen. Und wir legen dir einfach unser Leben hin und unser Herz. Lass es uns annehmen, dass du für uns da bist und dass du jetzt willst, dass wir dir diesen Weg nachfolgen. Und wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und dass du all das erfüllt hast, was in der Schrift steht. Und wir brauchen nichts zu tun. Wir müssen uns nicht dafür anstrengen. Du hast es für uns getan. Dafür danken wir dir. Amen.